Okay, Schätzfrage. Heute ist der Highly Cited Researchers Report rausgekommen.
Ah, ja.
Wie viele der genannten Forscher und Forscherinnen sind in Österreich tätig?
Oh, hey, das ist eine geile Schätzfrage.
Ich brauche ein bisschen mehr Kontext.
Also, das ist so,
Fünf. Just nebenbei.
okay, ich hab's jetzt gut erklärt, du kennst jetzt aus.
Aber erklärst du das? Erklärst du das?
Fünf ist
Super.
eingeloggt, was ist die zweite Antwort?
Vier.
Okay,
Und
fünf und
jetzt
vier.
erklär, was das ist.
Habe ich mal nicht aufgeschrieben, habe schon vergessen. Nein, Highly Cited Researcher Report basiert auf Web of Science und im Endeffekt schauen sie sich an, die Nummer 1, also das 1% Quartier, bin ja richtig, Alex, von den, also am
Das
meisten,
1%-Quartil.
ja, quasi Forscher, die wirklich das höchste Prozent, die am meisten zitiert sind
Und
in dem
Forscherinnen?
jeweiligen Feld, in dem jeweiligen Jahr. Genau.
Ah, pro Feld aber.
Insgesamt sind das 6.602 Personen in 70 Ländern, aber jetzt habe ich schon zu viel verraten. Gut,
Aber die Antworten sind eh schon gelockt.
die Antworten sind
Aber es gibt
gelockt,
keine
4 und
Änderungen mehr.
5 ist natürlich falsch, aber so
Mist.
viel
Aber ich habe die
nur.
zumindest runtergeankert, das heißt, ich habe auf jeden Fall recht.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns mit ausreichend Sicherheitsabstand in unserem Konferenzraum, Schrägstrich Studio. Mit am Mikro sind leider wieder ohne Philipp.
Safal
und Alexander.
Ja, und der Didi. Okay.
Das ist eine komplette Mischung.
Ja, aber es ist jedes Mal, sagt die vorletzte Person und dann muss der oder die Moderatorin nochmal sagen und. Also wir müssen immer zweimal und sagen. Ich
Okay,
schaffe es nie einfach zu
Textanalyse
sagen,
abgeschlossen.
Sophie, Alex und Didi.
Okay.
Okay, keine Sorge.
Okay.
Jetzt sagen wir auch, worum es heute geht. Heute geht es ums Durchhalten. Ja,
Müssen wir jetzt schon
schauen wir, wie
den
die Folge
Podcast
durchhält.
durchhalten?
Es geht ums Durchhalten im PhD, genau. Und jeder von uns kennt das ist nicht immer ganz leicht und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir mal ums Durchhalten. Und ja, fangen wir mal an mit dem Alex, weil bei dir ist, glaube ich, immer sehr viel Durchhalten dabei. Wie geht's da gerade? Bist du gerade in einer Phase des Durchhaltens oder ist das nötig oder läuft es eh gut?
Jetzt gerade ist eher weniger durchhalten und mehr versuchen zu Sachen abzuarbeiten, weil ein paar Sachen gerade anstehen und ich versuche.
Was ist das konkret jetzt? Also,
Das ist
um was geht's da?
das eine Projekt, in dem ich eh schon länger arbeite, wo ich jetzt wirklich versuche, das in Richtung einem einreichbaren Paper zu bringen und das möglichst Anfang nächsten Jahres, dass man das einreichen kann, also erstmal bei einer Konferenz und dann so bald wie möglich dann raus. Und das andere ist, dass ich halt ein paar so Ansätze habe für weitere Projekte und da jetzt mal versuche, ernsthafter dran zu arbeiten und mit ein bisschen am System dahinter, auch mit Treffen mit den Co-Autoren und wirklich jetzt nicht einfach wieder, hey, das ist eine coole Idee, lass doch mal was machen, sondern halt wirklich mit Terminen und Treffen und Milestones etc. Genau, und dann noch halt ein paar andere Dinge, die erledigt werden müssen, der Freizeitstress, Weihnachtsgeschenke.
Okay.
Es ist weniger ein Durchhalten im Sinne von, ich muss da jetzt irgendwie durch dieses Tief durch und mehr, ich muss diese ganzen Sachen irgendwie fertig bringen.
Okay. Na, das hört sich aber eh ganz gut an. Wie ist bei dir so voll?
Ich mache mal direkt das philosophische Fass auf.
Na, endlich. Das haben wir erst. Wir haben schon
Gott sei
Minute
Dank.
drei und ich
Minute
habe noch
vier
nicht das
und.
Fass aufgemacht. Na, wenn du das so gesagt hast, habe ich kurz überlegt, so durchhalten, das ist schon eher negativ geprägt, aber eigentlich muss man ja ständig durchhalten, aber es fällt einem nur auf, wenn es anstrengend ist,
Das
richtig?
Leben ist ein einziges
Das Leben ist ein
Durchhalten.
einziges. Eigentlich schon. Aber dann dachte ich mir so, nö, vielleicht durchhalten assoziiere ich auch mit so zäh und dass man halt
Ja.
durch muss. Und gerade ist bei mir das Tempo nicht so zäh, aber auch nicht so hoch, weil wenn das Tempo hoch ist, muss man ja auch das hohe Tempo durchhalten. Also, summa summarum, mir geht's eigentlich gerade ganz gut. Ich habe jetzt kein Tief, wo das ich durchstehen muss, sondern ich bin auch wieder in einer Phase, die gerade ganz angenehm ist
Okay.
im PhD.
Mhm.
Dieter, du musst durchhalten mit
Ja, bei mir ist schon eher mehr Durchhalten, genau. Also ich weiß ganz konkret, was ich zum Tun habe. Die nächsten Schritte bei mir sind so Textanalyse-Schritte. Ja, mit Zart einfach nicht. Ist scheiße.
Perfekt.
Bin ja heute wieder dabei gesessen und habe eh gerade drüber gejammert, dass der Code einfach nicht Ewigkeiten braucht und das immer.
Das ist aber das Allerschlimmste, wenn einfach du damit herumkämpfen musst, wenn einfach.
Naja, aber es gibt natürlich die guten Seiten, wenn dann ein Codefeld 20 Minuten braucht, damit es ausgeführt wird, dann kannst du halt natürlich Nachrichten nachschauen und findest sowas wie den Highly Cited Researcher Report auf Twitter und auch so, weil du alle Nachrichten durchschaust, die es gibt. Nein, ist gerade ein bisschen zach, weil ich ganz weiß, was ich konkret zum Tun habe, aber nicht wirklich Lust drauf habe. Und das einfach jetzt halt so ein Hindernis ist, das im Weg ist, das überwunden werden muss und wo es wirklich durchhalten, einfach durchhalten, weitermachen und das einfach ist nicht so ein spannendes Ergebnis am Ende vom Prozess. Das muss man jetzt einfach mal durch, das muss man dokumentieren gut, das muss man eben abarbeiten und ja, und man hofft einfach, dass man möglichst bald aus dem Tunnel draußen ist, würde ich sagen.
Also ein Auslöser ist, wenn man etwas machen muss, das man nicht machen möchte, dann muss man durchhalten. Ein anderer Auslöser ist, wenn man stuck ist, wenn man nicht weiter weiß. Und dann muss man einfach durchhalten, dass man gerade in dem Nebel ist und einfach weitergehen, dass man da rauskommt.
Ich glaube, das ist durchbeißen.
Mhm. Also wenn du die Arten des Durchhaltens, also was die Arten der Auslöser oder Typen so in die Richtung.
Aber das finde ich auch mit am frustrierendsten ist so, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber wenn ich halt so an einem Ding feststecke, wie zum Beispiel, es muss ein Code ausgeführt werden, theoretisch könnte ich mich dann mit was anderem beschäftigen und so irgendwie parallel arbeiten, aber ich kann nicht. Also ich möchte wissen, ob das funktioniert hat und ob das geklappt hat und kann dann halt diese 20, 30, 2 Stunden oder was, wie lange dieser Code auch läuft, kann ich mich nicht auf was anderes fokussieren, weil ich mir dann einfach nur die ganze Zeit denke, ja, aber das muss jetzt funktionieren, sonst ist alles Arsch und ich kann erst wieder auf irgendwas anderes fokussieren, wenn ich weiß, dass das gelaufen ist und dass das Ergebnis rausgekommen ist. Also wie du.
Ja, das ist halt echt schwer. Also man möchte am liebsten einfach da weitermachen und dann steht dann das im Weg und das, ja.
Das aber das ist bei dir nochmal also nochmal komplexer, weil ich meine, es geht ja nicht um 20 oder 30 Minuten, nicht nur. Also klar, man muss auch auf der Mikroebene oft durchhalten, sondern es ist halt einfach ein Step in deinen Methods, den du jetzt auch schon.
Ja, genau. Bei mir sind es jetzt so 1,5 Jahre, würde ich fast schon sagen, in dem Step. Und das macht es auch schwerer, genau. Das ist Durchhalten. Ich glaube, was man öfter sieht, glaube ich, bei uns im PhD ist, dass man annimmt, etwas dauert zum Beispiel 2 oder 3 Monate der Schritt oder und dann braucht man eben ein Jahr, vielleicht 2 Jahre dafür. Und wo man am Anfang keinen Widerstand dagegen hat oder wo man sagt, das klingt eh ganz interessant, ist eh ganz cool, wenn man es lang genug macht und nicht zur Ziellinie kommt, dann wird es irgendwann echt zum Durchhalten, oder? Mhm. Dass man dann sagt, okay, ich habe das jetzt schon so oft durchgedacht und dann steigt einfach dieser Widerstand, es machen zu wollen auch und in dem Sinn das Durchhalten.
Du warst ja dann irgendwie gefühlt auch nicht, wie lange es dauern wird.
Ja, genau. Man kann es nicht, das ist so, man kann nicht genau sagen, okay, im Dezember ist es vorbei.
Na.
Oder am 1. Jänner bin ich damit fertig. Da ist dann die Schularbeit und
so wie Covid am 1.
Jänner. Ja, genau.
1. Jänner. Covid wieder. Ciao.
Ja.
Das finde ich, das ist wirklich, das ist so, deswegen kann ich, tut mir also schwer zu sagen, das Projekt, das möchte ich im Jänner quasi einreichen können. Es kann sein, dass erst Ende nächsten Jahres soweit ist, weil in dieser Zeit kann nur echt, also da können so viele Sachen nur passieren, von solche Dinge wie Code läuft nicht bis hin zu einer im Team meint, hey, was, wie wäre es, wenn man das Ganze eigentlich noch einmal auf links dran? Und also das stimmt, das ist dann, das, da muss man dann auch irgendwie in so ein Headspace reinkommen, dass wenn es soweit ist und man hat sich eine Internet-Deadline gesteckt, dass man dann nicht alles hinwirft oder nicht irgendwie depressiv wird, sondern da eben auch wieder probiert, irgendwelche Methoden zu haben, um trotzdem durchzuhalten und damit umzugehen. Weil ich glaube, das ist schon schwer. So dieses, man enttäuscht sich immer wieder selber. Und zumindest bei mir irgendwann einmal kommt halt dann schon immer wieder der Gedanke auf so, hey, irgendwie andere kriegen das auch hin, warum arbeite ich seit 2 oder 3 Jahren an gefühlt auch einem Schritt eigentlich. Und dass man da irgendwie, oder und dann all diese Fragen wie, ich weiß nicht, ob das so separat behandelt werden sollte, aber wann sollte man eigentlich nicht mehr durchhalten? So, wann ist eigentlich dieser Punkt, wo man eigentlich, wenn man mehr Erfahrung hat oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man mehr Erfahrung hat, dass man dann wirklich sagen kann, jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, man hält nicht mehr durch, sondern man macht was anderes.
Das ist eine gute Frage, die wollte ich eh stellen. Habt ihr schon gelernt aufzugeben? Also das kann man so wie du es gerade gesagt hast, es gibt den Punkt, da macht es Sinn, etwas einfach, ein Projekt wegzuwerfen, zu sagen, lass das jetzt. Natürlich, wenn man PhD ist und 3 Jahre drauf sitzt, dann ist es oft schwer.
Projektebene, ich dachte,
aber es kann alles Mögliche sein. Bitte?
Aber auch, ja.
Projektebene, ich denke immer nur auf PhD-Ebene nach. Also,
nein, das kann auch sein, den PhD zu beenden, aber es kann auch kleinere Sachen sein. Also
ich glaube, je kleiner die Sache ist, desto leichter fällt mir das. Das unterrichten wir ja auch, dieses Rapid Prototyping, dass man nicht zu doll an etwas festhalten darf, sondern halt schnell Dinge verbrennt, so ungefähr.
Wo habt ihr schon einmal zu lang festgehalten? Also wo lang habt ihr zu lang durchgehalten und seid dann drauf gekommen, das Durchhalten die falsche Entscheidung?
Also bei mir war es eben im ersten Projekt in einer bestimmten Richtung, dass ich dann unbedingt irgendwas finden wollte, was nicht da war und mich halt so reingefahren habe, weil ich schon investiert habe darin. Und
das war jetzt Methodik oder das war einfach
Fragestellungmäßig.
Fragestellung,
also, was es wirklich Fragestellung geht. Ist und hat mir die Daten immer wieder angeschaut und immer wieder und versucht hat, dass da was rauskommt. Und habe viel zu lange, also haben mir schon einige Leute gesagt, ich muss anderes zu machen, ich soll mir was anderes anschauen. Aber war trotzdem weitergemacht, hat es viel zu lange gedauert für mich zu sagen, hey, ich muss mir wieder mal zurücknehmen und nochmal überlegen, gibt es irgendwas anderes, was ich mir anschauen kann? Weil Daten wären da, aber ich bin voll fokussiert auf so 1% dieser Daten, wo ich unbedingt was finden will.
Hast du so ein Beispiel so far? Muss es nicht PhD sein, kann aber was anderes sein.
Ich glaube, für mich ist, in dem Moment hat es sich immer so angefühlt, als hätte ich zu lange festgehalten. Also für mich, ich projiziere dieses Durchhalten auf meinen PhD-Prozess bisher. Und ich habe ein Paper, ein Conceptual Paper, das ich immer wieder schreiben muss und immer wieder ein neues Modell entwickle und immer wieder anpasse. Und mittlerweile bin ich bei Version 5 oder 6, also wirklich von vorne bis hinten einmal komplett neu runtergeschrieben. Und eigentlich wiederholen sich diese Phasen von, okay, ich habe eine Idee, schreibe eine Version, schreibe sie runter, bin mega gehypt, zeigt das meinem Prof oder auf Konferenzen, kriegt dann halt natürlich Kritik und wie wackelig das alles noch ist und muss mich dann wieder hinsetzen und nochmal neu anfangen. Und das ist dann halt die Phase, wo ich echt durchhalten muss, wo ich mir echt sagen muss, okay, es ist normal bei einem Conceptual Paper. Es ist auch normal, dass mir jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen komplett wieder was Neues, dass ich eine neue Struktur aufbauen kann. Ich muss erstmal Abstand nehmen, ich muss wieder erstmal super viel lesen. Dann muss ich erstmal 3 Wochen keine Idee haben, bevor ich dann an einem Tag plötzlich eine Idee habe und nochmal eine neue Struktur runterhaue. Und dazwischen sind einfach 3 Monate zwischen jeder Version.
Aber hast du an irgendwas zu lange festgehalten, wo du jetzt quasi zurückblicken kannst?
Ich glaube, Conceptuals dauern so lang. Für mich war alles gefühlt zu lang. Für
ja, aber es, also es geht
es
ja
kann
nicht,
was anders
nicht,
sein. Also
in meinem PhD glaube ich nicht. Ich habe gelernt, dass D in PhD steht für Durchhalten. Wer sein PhD haben will, muss lernen, durchzuhalten. Okay. Und solange ich noch dran festhalte, übe ich mich da drin.
Würdet ihr sagen, ihr seid gute Beißer? Also eben
ja.
Schon?
Viel zu, also das ist mein Problem. Ich glaube, das ist, wenn dann mein Problem ist, dass ich mich festbeiß, bis es klappt für gut oder schlecht. Also so viel, weiß ich nicht, also oft beiße ich mich dann an irgendwas fest, wo es halt nicht hätte sein sollen, wo ich schon viel früher hätte aufhören. Es gibt von wo ich, keine Ahnung, mit wenn ich zurückdenke, es hat eine Person gegeben, mit dem ich halt wirklich wöchentlich irgendwie fast oder alle 2 Wochen getroffen habe, um Möglichkeiten für ein Fellexperiment auszuloten. Und ich glaube, erst nach dem 6. oder 7. Treffen, Telefonat, bin ich draufgekommen, okay, das ist einfach ein Typ, der ist ein bisschen einsam und findet es cool, dass irgendwie einer aus der Wissenschaft mit ihm reden möchte und er möchte einfach von der Seele irgendwie so seine Ideen und alles abwerfen, hat aber prinzipiell null Interesse daran, wirklich ernsthaft so ein Fellexperiment zu machen. Was ich eigentlich, ich glaube, jeder andere hätte man das 2 Treffen rein sagen können, so hey, du verschwendest ja deine Zeit. Aber ich habe mich so in den Kopf gesetzt, ich habe jetzt schon investiert, ich beiß mir da jetzt so lange fest, bis das was wird. Mhm. Also ich glaube schon. Manchmal ist es ja da gut. Also so bin ich in meine Daten gekommen, so habe ich jetzt endlich einmal was aus den Daten rausgekriegt, wo man halt sagen könnte, da kommt was raus. So habe ich einen Research Day, zwar nur virtuell, aber trotzdem gekriegt, indem ich halt trotzdem nicht aufgehört habe, irgendwie mir in was festzubeißen. Mhm.
Ich glaube, ich kann gut beißen, aber ich bin auch sehr flexibel in dem, woran ich mich ranbeißen will. Und ich kann auch sehr gut wieder loslassen, weil ich mich oft hinterfrage, lohnt sich das? Bin schon eher so die Person, die oft fragt, lohnt sich das jetzt? Und wenn es sich lohnt, dann beiße ich. Aber oft, finde ich, gibt es auch Auswege, die leichter sind und die genauso viel Sinn machen, wie es bei dir.
Ja, ich glaube, ich war eher länger so der Beißer-Typ und dann habe ich gelernt, das aufgeben, weil das einfach wichtig ist.
Und ich glaube, das kommt eben auch mit Erfahrung, weil das gibt ja diese, das höre ich immer so gern, aber es gibt so einen Podcast von einem Makadoc, der immer wieder, der irgendwie bei, wo ist der, aber macht irgendwie Strategy, Science, macht Formal Modeling und der hat auch so gemeint, er hat echt einen strukturierten Prozess, wie er an Projekte rangeht, sodass er halt wirklich so hat, wenn er innerhalb von 6 Wochen, sei es Datenanalyse oder sei es Konzipierung, weil er da nicht wirklich schon mal erste Ergebnisse hat, wo er das Gefühl hat aus seiner Erfahrung heraus, dass es publizierbar ist, dann lass das Projekt fallen.
Okay, das ist sehr rigide.
Ja, und sowas kannst aber nicht dir vornehmen als PhD, weil woher? Woher willst denn du abschätzen, ob Ergebnisse publizierbar sind oder ob das irgendwelche, ich meine, gut, du könntest mit voll viel Leid reden und dann hoffen, dass die halt wirklich eine gute Meinung haben. Aber ich glaube, sowas, um richtig intelligent loszulassen, das kommt halt mit der Erfahrung, glaube ich.
Ja, ich glaube, gerade so in, was das Potenzial einer Methode ist oder von Daten, du hast recht, da braucht es einfach Erfahrung. Ich habe da am Anfang vom PhD mal ein Gespräch gehabt mit meiner Professorin, wo ich eine Idee gehabt habe und es hat mich interessiert und es ist so gegangen um so Advice-Seeking, also wie trifft man Entscheidungen, welchen Einfluss hat Information von anderen so in Richtung, also wenn man sich Ratschläge holt. Und das habe ich ganz spannend gefunden und dann habe ich das aber eigentlich weggeschmissen, das Projekt, unter anderem deswegen, weil die Frage war, wie misst man es? Und dann hat es so Service-Scales gegeben, aber jetzt nicht wirklich das, was ich verwenden wollte in der Methodik. Und sie hat dann gemeint, es ist okay, wenn sie es nicht machen wollen, aber sie sollten nicht aufhören, nur weil es quasi jetzt die Methodik nicht so passt. Und so quasi gesagt, ja, also da müssen sie dann schon durch. So, also da müssen sie schon beißen, wenn sie sagen, das interessiert sie, dann müssen sie halt einen Weg finden oder aus Bestehendem was Besseres machen. Und zu dem Zeitpunkt im PhD habe ich einfach die Möglichkeit nicht gesehen darin. Jetzt würde ich sie schon sehen. Also da ist sicher diese der Erfahrungswert wichtig.
Ich merke bei mir halt schon irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, und das würde mich interessieren, so ist es super einfach und vielleicht auch nicht gut, dass man vor allem schnell neue Ideen irgendwie fallen lässt. Also so im Sinne von eben, wie viele Ideen ich schon irgendwie kurz mal angefangen habe und geredet habe und durchgedacht habe und dann sobald der erste Resistance da war, sofort fallen gelassen mit dem Hintergedanken, naja, ich muss jetzt das fertig machen, was ich habe oder was ich jetzt mache. Und dann denke ich mir halt auch so, zum Beispiel heute hat der, hat unser Postdoc gemeint, er möchte Datenbank anfertigen zu einem bestimmten Kontext. Mhm. Einfach einmal so. Sau viel Arbeit und sein Verdacht ist, dass er mit dieser Datenbank dann aber Paper schreiben kann. Und da wäre, hey, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, die Idee, aber es ist immer sofort verworfen worden mit, ja, na, das klingt so schwierig und
das mich interessiert das, wenn Datenbank was machen möchte, dann sag mal Bescheid, weil ich habe auch gerade gedacht auf Datenbanken. Aber das ist ja, ich steige da jetzt einfach ein und frage mal, was bringt euch dazu, dann zum Durchhalten? Also, so viel du es eh schon gesagt, du fängst den Zyklus immer wieder neu an. Also, wie haltest du denn dann durch? Also, was hilft dir eigentlich so in dem Prozess? Weil du bei dir ist es echt hart, du hast gerade das beschrieben, fast ein bisschen wie eine Sisyphus-Arbeit, wo der Stein immer wieder so runterrollt und der wieder hinaufgeschoben wird.
Sofalfuß.
Ja.
Also mittlerweile tatsächlich die Erfahrung, dass ich weiß, dass ich, wenn ich einfach dranbleibe, dass ich schon durchkommen werde. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als wäre ich so ein Männchen in diesen, oder ein Frauchen in diesen Computerspielen, die gerade verletzt wurden und dann halt so mit der Zeit das Energy-Level sich immer so weiter aufbaut, bis man dann halt Full Energy und den Superpower hat und dann in dem Moment kriege ich dann halt die neue Idee für die neue Iteration.
Ah, cool, also du visualisierst dich selbst als Computerheldin.
Ja, also Heldin. Und das erinnert mich einfach dran, Forschung braucht Zeit und es ist okay, wenn ich gerade halt einen Durchhänger habe, das gehört auch dazu und solange ich aber halt dranbleibe und dann zwinge ich mich immer so, okay, jetzt liest du einfach nur ein Paper, lies einfach ein Paper von den 500, die du dir ausgedruckt hast, die du nie gelesen hast, random eins davon raus.
Aber hauptsächlich sich aufregen über die Skripten, die ich dann ausdrucke, aber reden halt
500 Papers.
Ja, jetzt metaphorisch gesprochen, ich habe sie tatsächlich nur in meinem Zotero-File und dann klicke ich einfach eins an oder eins von den 300 Browser-Tabs, die ich noch offen habe seit 3 Jahren.
Daran müssen wir arbeiten, ja?
Dann zwinge ich mich eine Woche dazu, dann schaue ich es eine Woche nicht, dann mache ich mir eine Woche lang Vorwürfe, dass ich es nicht geschafft habe und dann nach 2 Wochen schaue ich mir den Tab an und lese es durch und denke mir, Heureka, das ist ja nice, das Paper, warum habe ich es nicht früher gemacht? Okay. Und dann baut sich das immer ein bisschen mehr auf und dann schiebt sich der Stein ein bisschen leichter, bis er oben ist und dann kommt dein Prof und schubst ihn wieder runter und du fängst wieder von vorne an. Also ich glaube, Erfahrung ist ein Punkt, dass ich weiß, dass ich den Stein schon mal hochgeschoben habe.
Ah, okay, das ist ein schöner Punkt. So quasi, man baut auf die vergangenen Erfolge auch auf, also nimmt man auch mit.
Ja.
Okay, cool. Aber wie hast du es gemacht? Weil im Endeffekt, du hast jetzt zwar gerade erzählt, die Projekte, die du zu schnell gecancelt hast, aber davor hast du die aufgezählt, wo du gemeint hast, okay, das hat ein Research Stay gebracht, das hat da jetzt Resultate gebracht bei dem bestehenden Datensatz. Also wie hast du dann durchgehalten?
Sehr viel Existenzangst
und generelle
Anxiety und so, wenn ich mein PhD nicht hinkriege, dann ist ja keine Ahnung, lande ich auf der Straße und so solche Gedanken helfen mir sehr dabei, mich zu fokussieren. Und das ist es halt eigentlich.
Du solltest damals so Lectures zu Positive Psychology machen.
Ich motiviere so Alex immer, indem ich ihn jeden Tag Stellenausschreibungen zu Taxifahrern wie Wien schicke.
Ja, dann reißt es mich wieder raus.
Da schließt der Twitter und geht wieder zur Forschung.
Es ist übertrieben, aber ich glaube, das ist wirklich das, was mir am meisten antreibt. Am effektivsten antreibt, auch wirklich was zu machen.
Also weil du so, musst in den Abgrund schauen, damit du weißt, wie du drüber spinnen kannst.
Weil sonst eier ich herum. Also so wirklich so, ich brauche harte Deadlines und wirklich so, das muss es jetzt werden und sonst ist es vorbei quasi, Sachen. Weil sonst komme ich nicht vom Fleck, ich weiß nicht, wie viele Ideen irgendwo in meiner Idee-File, wo ich mal kurz einmal, wie gesagt, dann schaue ich mal rein, dann klicke ich mal ein bisschen herum, dann lese ich mir ein bisschen was und dann denke ich mir irgendwann einmal so, wow, das klingt voll anstrengend. Und,
komm, machen wir mal einen Podcast.
Ja, genau, machen wir lieber einen Podcast oder wow, dann mache ich halt lieber, lese ich mir lieber nur irgendwas anderes durch oder ich mache was anderes. Es muss irgendwie sehr, sehr wichtig sein und existenzbedrohend, damit ich produktiv durchbeiß.
Ah, das klingt sehr gut.
Was macht Didi?
Was mache ich? Ja, Sport ein bisschen. Also bei mir ist, glaube ich, teilweise probiere ich es dann auch so runterzubrechen. Also vielleicht ein bisschen was, nicht so negativ wie Alex jetzt, aber
das geht so, nicht.
Manchmal wirklich das so ein bisschen zu erzwingen, in dem Sinn, dass ich sage, okay, das muss jetzt in einem Monat geschafft werden. Aber das funktioniert nach einem gewissen Maß. Wenn man das zu oft macht, dann ist man einfach durchgehend in so einer, unter Druck und dann ist man einfach nur fertig. Und sonst beim Durchhalten, ja, ich weiß nicht, ich habe das einfach viel vom Sport, glaube ich, so das Durchbeißen, da war eigentlich nie schlecht. Aber was ich da auch gemerkt habe, was ganz witzig ist, ist, man weiß nie, wie sehr die anderen gerade beißen. Also, ich kann mir das beim Radfahren immer ganz gut vorstellen, weil wenn zwei Leute nebeneinander den Berg hoch Radfahren, dann haben sie einfach ein unterschiedliches Leistungsvermögen. Und wenn ich schwächer bin als der andere, dann halte ich viel mehr durch. Also dann fahren wir gleich schnell, aber ich beiß die ganze Zeit und er beißt nur ein bisschen. Und
ist okay, Didi, ich fahre trotzdem mit dir gerne ran.
Ja. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt so, ja, der Sport hilft mir immer ein bisschen, weil einfach schon in vielen Situationen war im Sport, wo einfach komplett fertig war und wo du nicht glaubst, dass eigentlich noch viel mehr geht.
Also ja. Ein bisschen so eben dieses Ziel. Und auch teilweise ein bisschen auch, so blöd es auch ist, aber auch die Konkurrenz, irgendeine saliente Konkurrenz, an dem man sich ein bisschen orientieren kann, um sich selbst einzuordnen.
Ehrlich gesagt, das, was am wichtigsten, also jetzt komme ich gerade ein bisschen auf den Punkt, das hat mir jetzt geholfen, was ich da am meisten gelernt habe, ist, du musst wirklich dran glauben, dass du das schaffen kannst. Also das, was ich oft mitkriege, ist einfach, ja, genau, dass... Genau, Alex, dass du daran glauben musst. Das ist echt, das ist so, wenn du mit Leuten redest, so zum Beispiel, es geht ums Laufen, dann sagen sie, ja, sie wollen 8 Stunden 30, einen Halbmarathon. Und sagen es aber so, als wenn sie nicht sicher sind, dass sie es schaffen. Und dann ist klar, dass sie es nicht schaffen. Also ist für mich immer, wenn jemand sagt, so, er sagt mal ein Ziel im Sport und dann, wie es die Person sagt, erzählt man am meisten drüber, ob es die Person schaffen wird oder nicht. Also,
so the secret-mäßig.
Du musst aber das Universum. Ist, glaube ich, ein guter Punkt.
Und das,
Zielformulierung. Ja. Naja, deswegen, was für dich anspornt, ist, dich mit der Konkurrenz zu vergleichen. Das war für mich lange, bis vor ein paar Wochen, ganz, ganz schlimm, dass ich mich immer verglichen habe. Und dann habe ich nicht mehr an mich geglaubt und habe gesagt, okay, so wie die werde ich eh nicht. Und dann habe ich das Ziel aus den Augen verloren, dass es ja nicht darum geht, so wie die Konkurrenz zu werden, sondern es geht darum, mein PhD zu machen, meine Forschung durchzuziehen.
Aber was der Dieter eben meint, ist nicht unbedingt Zielformulierung, sondern genau. Auch die Art und Weise, wie man es, weil viele können sich halt Ziele formulieren, aber wenn
an sich selbst glauben. Also ich glaube dran, dass ich mein PhD schaffe.
Ja, genau, es ist so, weil das Ziel ist zum Beispiel das Gleiche. Bei mir ist jetzt der Methodik-Step muss abgeschlossen werden und da gibt es keine andere Formulierung dafür. Aber es ist so, glaube daran, dass ich das schaffen kann. Das klingt fast ein bisschen banal. Also warum sollte ich nicht daran glauben, dass ich es schaffen kann? Aber glaubst du wirklich dran? Also wie ist das Gefühl, wenn du daran denkst, wie überzeugt bist du, dass du da jetzt einfach durchmarschieren wirst und das wird schon irgendwie gehen? Oder ist es einfach eine brutale Überwindung, so wie bei mir jetzt gerade? Also das ist echt so ein Hebel für mich, wie ich was durchhalten kann, ist wirklich so, erst mir in diesen Kopfspace zu kriegen, ich glaube daran, dass ich es schaffen werde auch. Und das habe ich eigentlich immer sehr gut können.
Und das ist auch interessant, weil das macht ja irgendwie so Deadlines so ein bisschen, ne? Dieses, es muss funktionieren, es gibt kein, also wenn du das selber als Ziel setzt, hast du immer noch so jetzt wieder mein BMIs-Beispiel, so ich möchte Anfang nächstes Jahres was Einreichbares haben. Aus Erfahrung kann ich jetzt schon sagen, wird wahrscheinlich nicht passieren, außer es gibt eben sowas wie eine AOM-Deadline. Oder eben wie es mit dem Stay Abroad war, wo ich mir selber halt wirklich gesagt habe, ich habe jetzt meine Lehre quasi geplant, so, es kann nur da sein. Es kann nur da sein oder nie.
Sehr
so
gut.
So wirklich so eben und dann ja. War es halt, weiß ich nicht, mir fehlt halt einfach der eigene Drive, mir das einzureden, irgendwie was vom Sportsgeist oder sonst was, weil ich immer so das habe, so ja, ist ja wurscht eigentlich, wenn es nicht klappt. Aber so, das Deadline macht eigentlich genau das, was du meinst, so, dass du in diesem Mindset kommst von wegen, ja, gibt kein, es muss halt funktionieren.
Ja, weil das dran glauben, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selbst ist und das zu sich selbst sagt, dann merkt man erst oft, ob es wirklich der Fall ist. Also so wie bei mir gemerkt, dass ich manchmal, ich sage es zwar, aber ich glaube gar nicht wirklich dran. Und das ist so ein subtiler Unterschied, aber der macht echt sehr viel aus bei mir. Weil ich oft einfach so ganz klar überzeugt bin. Also da gibt's, ich glaube, das kommt dann arrogant vor, weil es einfach so Grundüberzeugung, dass das funktionieren wird. Und das ist dann wieder die größte Unterstützung, die es gibt, dass ich es überhaupt schaffen werde. Ja, was gibt es sonst noch für so kleine Belohnungen, die ihr euch gebt?
Das war jetzt gerade so eine smooth Transition.
Ja, King of Smooth Transitions, nice.
Du warst jetzt nicht so überzeugt, dass du es schaffst.
Okay. Für unsere Zuhörer da draußen, Alex hat mir dazu gezwungen, das Ganze gut abzurunden mit einer einfachen Frage. Deswegen.
Ich schneide die aus, aber geht weiter.
Nee, das kann man nicht ausschneiden. Okay, aber so zum Schluss, was habt ihr an kleinen Tricks, wie ihr euch belohnt? Also jetzt ganz was Simples, nicht so die tiefgründigen Gedanken.
Kaffee.
Sophie, okay.
Und zwar aber im Vorhinein. Das funktioniert bei mir besser. Ich belohne mich einfach und dann fühle ich mich richtig gut und dann bin ich voll in guter Stimmung und dann mache ich Dinge.
Mhm. Das ist eigentlich eine spannende Taktik, ja.
Für mich ist es, das ist irgendwelche kleinen Käufe, kleine Sachen, die man dann einfach, auf die ich mich dann frei. Messi?
Das ganze genau. Büro vom Alex ist voll mit kleinen Dingen.
Genau. Ich habe jetzt schon wieder einen neuen Sessel drinstehen, habe ich mir nicht gekauft, habe ich mir so
voll gefunden.
Aber lauter so. Irgendwas, wo ich dann mich drauf freuen kann und dann denke ich, bin ich so im Mindset, dass ich mir dann also denke, das darf ich mir nur gönnen, wenn ich mich brav produktiv war. Das mein
dann sehr kriegst cool. Du dein Pack Magic-Karten und richtig. Einen Magic-Koffer genau. Und Manschettenknöpfe.
Ja, da die man da ja.
Aber die waren cool. Ja, super. Ich würde sagen.
Ja, aber was machst du?
Achso, ja, bei mir, da gibt es meist so irgendwas Geiles, Süßes. Also so ein Schoko-Brownie oder.
Meistens aus meiner Schublade.
Ne? Nein, stimmt ja gar nicht. Nur ab und zu. Dann, oder so ein Cheesecake, dann isst ich dir noch einen Kaffee dazu. Ja, genau, dann ist auch riesig.
Die da am Freitag sitzt im Büro mit so einem ganzen Cheesecake und unserem Suppenlöffel.
Ja, und dann ist man ab so schlecht, aber.
Aber es ist alles belohnt. Wert.
Gut durchgehalten. Ja. So, aber jetzt natürlich zur eigentlichen Belohnung, dem Werbesegment.
Dem Werbesegment. Oh, das war jetzt gut. Also heute die Folge habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Die Folge wird euch gebracht von der Phishing-E-Mail-Industrie. Weil seitdem alle nigerianische Prinzen endlich an ihr Vermögen in den Schweizer Bankschließfächern gekommen sind und alle Nichten und Neffen ihr Erbe von den lang verschollenen reichen Onkels aus Übersee angetreten sind, würde man meinen, dass sich alle Fischer inzwischen in die ergaunerte Frührente zurückziehen konnten. Aber es scheint so, als ob noch nicht alle Trojaner an naive Omas und Opas verschickt worden sind und es nicht an Praktikanten mangelt, die mit einem Klick auf den Anhang in der E-Mail von bossman@yourcompany.biz dem Unternehmen Millionen an Bitcoin Lösegeld kosten könnten. Also, wenn du, lieber Hörer, gern den Gen Z Digital Nomad Lifestyle leben willst, dir jeglicher Sinn von Anstand und Moral fehlt und du Subject Lines wie dringende Aufforderung für Passwort ändern oder Urgent Your Apple ID Have Been Hacked raushauen kannst, dann brauchst du dich nicht mehr länger mit Assessment Centern von Morgan Stanley oder Facebook herumschlagen. Ein lokales Internetcafé, ein Hackerman-Kurs auf Udemy für 39,90 und der Random Email Generator Service deiner Wahl reichen, um dir den Tech-Startup-Traum zu erfüllen. Sophie, welche der 17 Spam-Mails der letzten 2 Wochen hat dich am meisten überzeugt, mal rauszufinden, wie so eine IT-Nachschulung an der WU abläuft?
Ich habe stattdessen einen richtig geilen Tipp auf YouTube. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber der verschickt so Glitterbombs an genau solche Phishing-Mail-Leute. Und dann öffnen sie diese Bomben. Ihr müsst auf YouTube einfach Glitterbomb-Phishing-Mail eingeben.
Oh, Glitterbomb.
Und dann Desk Reject schreit, während ihr das schaut.
Ich habe fast so eine gute Empfehlung, und zwar, dass ihr einfach auf die nächste E-Mail von germain25@itsupport.info mit Desk Reject antwortet und uns helft, unsere Reichweite beim neuen Zuhörersegment auszubauen. Und das war das Werbesegment.
Mit Desk Reject und Phishing-Mails, wow. Ja,
neues Werbesegment,
glaube ich. Ah, cool. Also da wird Werbung einmal kreativ gedacht. Das gefällt mir. Ja, lässig, dann lösen wir die Schätzfrage auf, oder? Ich meine, ich weiß natürlich katastrophal falsch, aber man hat auch gemerkt, dass da ja ein bisschen der Kontext gefehlt hat. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, es sind insgesamt 6.602 Personen in dieser Liste drinnen, also Researcher, aus 70 Ländern. Und wie viele sind jetzt in Österreich tätig? Und zwar, ihr habt gesagt, 4 und 5.
Ein bisschen. Zusammengerechnet?
Es sind 43.
Alter, ich hätte einfach 42 gesagt.
Ja, hätte ich auch sagen sollen.
Oh, das wäre einmal richtig. Fuck, das hätte mich geflasht, wenn das überhaupt
richtig angewiesen wäre. Es sind 43, 42 Männer, 2 Frauen und...
Das kommt also aber 44.
41, was habe ich gesagt?
42 Männer.
Ja, was ist der Rechner? 41 Forscher, 2 Forscherinnen, die in Österreich tätig sind und auf besagter Liste zu finden sind.
Und wie viele sind in der WU?
Ich glaube, kein einziger.
Geil.
Kein einziger, wenn ich jetzt nicht ihr. Ja, leider, gell? Müssen wir schauen, dass wir ein bisschen besser werden.
Das machen wir.
Das machen wir dann Neues, gell?
Nächstes Jahr gibt es 3 neue meistertierte Forscher im Forschungsfeld.
Innerhalb von einem Jahr.
Ja, klar, das wie es uns. Wir wird ja nur jedes Jahr gemacht.
Zitieren wir uns gegenseitig, haben wir schon mal eins.
Na, Cross-Referencing wird irgendwie außer gezählt, glaube ich.
Unsere Fischern, unsere neuen Fishing-Leute,
die ja, zitieren genau.
uns einfach
den schicken wir ein paar Papers. Die ganzen Conference-Submissions,
die wir gemacht haben. Die werden einfach 500.000 Mal zitiert.
Zack, schon krass, Liste. Ich meine, um die Frage ernsthaft zu beantworten, was die überzeugendste war, die haben sich ja jetzt eingehackt in Profile. Und ich habe wirklich von der WU-Adresse eine E-Mail bekommen. In grammatikalisch korrekten Deutsch. Mhm. Aber ich bin halt mit der Maus so rübergehavert, heißt das, glaube ich.
Oh lala.
Und habe dann halt den Link gesehen. So
ja, die haben auch Learning Curve, ist eh klar. Ich meine, du kannst ja nicht immer das gleiche erwarten. Nee. Von dem her muss es besser werden.
Ja. Also dann, liebe Phishing-Leute, durchhalten.
In dem Sinne durchhalten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Der Content wird laufend upgedatet. Und ich würde sagen, Qualität wird stetig besser in meinen Augen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wenn ihr uns keine Bewertung schreibt, dann hat Alexander ganz viel. Das kann ich bezeugen. Das stimmt. Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub und Sophie. Logo von Stefan Kadosch, Creative Prison. Mit großzügiger Mithilfe des WU-TV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung gestellt hat.
Definitiv bestes Outro-Reading, was ich je gehört habe.
Sehr gut, freut mich. Dann genießt die Folge und bis bald.
Durchpressen. Boom und Mädels.
Und sonst Age of Empire 4 Spiel.
Das ist auch ein heißer Tipp. Bye, bye.
Ciao.
Ich darf echt nicht so laut reden.
Nein, du redest immer so laut. Das ist mir schon oft aufgefallen.
Vor allem so stark Dialekt heute.
Ja.
Ja, finde die.
Gott sei Dank einmal, weil sonst, mir macht es immer ein bisschen fertig, wenn du dann dieses Hochdeutsch redest.
Ist grausig, ja.
Also Alex, ich darf, oder?
Ja, bei dir ist es ja authentisch, aber beim Alex her ist so richtig. Da merke ich dann.
Du hörst es richtig.
Ich höre es einfach. Es ist sehr, ich höre es.
Hochdeutsch ist voll okay.
Aber es muss authentisch sein, weißt du?